Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Florecer, deinem Podcast zum Aufblühen. Ich hatte das Gefühl, es ist wieder mal Zeit für eine neue Podcast-Folge, weil die letzte war am 7. April und heute haben wir schon den 26. April. Und ich habe ein paar Themen, die ich gerne möchte besprechen mit dir und habe mir da ein paar Notizen gemacht. Und was mich ehrlicherweise ein bisschen genervt vorhin, ich habe schon mal angefangen, die Folge aufzunehmen und habe etwa eine Viertelstunde schon erzählt. Und ich hatte das Gefühl, es war richtig gut gewesen und ja, es hat richtig geflowt. Und dann habe ich vorher mal aufs Handy geschaut und dann habe ich mit Schrecken festgestellt, dass es einfach nicht mehr aufnimmt. Es hat nur irgendwie 3 Minuten aufgezeichnet und dann hat es aufgehört, warum auch immer. Also ziemlich ärgerlich, aber ja, egal. It is what it is. Jetzt fange ich einfach nochmal von vorne an. Und zwar möchte ich schnell mitteilen, um was es geht in dieser Podcast-Folge. Ich habe ein paar Notizen gemacht. Beginnend bei meinen Tierchen, die ich hatte, in meinem Körper, auf meinem Kopf, meine Parasiten, meine Kopfläuse. Und da möchte ich einfach schnell ein bisschen teilen, eben Ahmed, dann Ubud, so ein bisschen mein Reiseverlauf, die Sonne- und Schattenseite von Bali, die ich bis jetzt so für mich feststelle. Und es gibt beides. Und dann das Thema Wohnung, Unterkunft, wie da meine Situation gerade aussieht. Dann das Thema Balance zwischen dankbar sein, genügsam sein und aber gleich einen gewissen Anspruch dürfen zu haben. Dann möchte ich über das Thema meine Berufung reden, also, oder respektive das Calling, das ich jetzt immer wie mehr spüre, zum Wirken. Und last but not least, ein Thema, das mich heute wirklich mega aufgeregt hat, wegen zwei Typen, die ich auf Social Media habe gesperrt habe. Und dann noch eine Situation mit einem Mann in Ahmed. Ja, also das etwas zum Thema für sich einstehen, ganz klar Grenzen setzen. Und das tue ich am Schluss noch schnell thematisieren. Aber fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Und zwar, ich bin ja seit dem 1. April jetzt auf Bali. Ich bin zuerst noch 2 Nächte in Sanur geblieben, weil ich noch meine Tollwutimpfung machen musste, die letzte. Und dann in der Nähe wollte sein von einem Ort, wo es viele so Kliniken hat. Genau. Dann habe ich das erledigt, bin dann auf Ahmed gezügelt, respektive, also gezügelt mal mit meinem Pack und Zack, bin ich dann auf Ahmed mit so einem Shuttlebusli und bin dort dann angekommen und habe ja dann aber auch schon wieder Unterkunft gewechselt, weil der erste Unterkunft, den ich gebucht habe, ist einfach gerade nebendran eine Baustelle gsi, wo recht mühsam war vom Lärmpegel. Und es ist leider hier auf Bali ist die Gefahr oder das Risiko, dass man irgendwo etwas bucht und dann ist gerade unmittelbar nebendran eine Baustelle, ist enorm hoch, weil sie einfach bauen wie gestört. Aber das ist dann ein Thema für später, wenn es um die Sonne und um die Schattenseite geht von Bali. Ja, auf jeden Fall bin ich dann gezügelt in Ahmed, habe eine andere Unterkunft gefunden und bin dann dort in so ein Holzhaus gezügelt, wo ja, mega easy war. Es hatte einen schönen Pool gehabt, wo beim ersten Ort hatte es keinen Pool gehabt. Und es war mega schön eingebettet gewesen, in so einem schönen Garten voll mit tropischen Pflanzen. Dort bin ich aber dann auch nach 2 Tagen wieder raus, weil erstens war es unglaublich düster gewesen in diesem Häuschen. Und das war gerade recht nach bei der Strasse. Also nicht eine Hauptstrasse, eigentlich nur so eine Nebenstrasse. Aber der Verkehr auf Bali ist halt einfach crazy. Und ich habe das Gefühl, die Leute hier haben zum Teil nicht so normale Roller, sondern wirklich so getunete Roller. Zum Teil sind die abartig laut. Und die sind halt einfach gerade bei meinem Bungalow durchgeflitzt. Und dann hat es auch recht viel Moskitos gehabt, dort, wo es gerade neben dem Pool war. Und dann habe ich aber innerhalb von dieser, also von diesem Hotel, von der Hotelanlage in dem Sinne konnte ich ein Zimmer wechseln. In ein neues Zimmer, das zwar ein weniger Charme hatte, aber es war dafür heller gewesen, halt, ja, halt alles in weiß. Aber lieber habe ich es steriler, dafür ist es freundlicher, hell, als einfach so ein mega, mega düsteres Bungalow voll Moskitos. Und in diesem anderen Raum hat es dann einfach auch fast keine Moskitos mehr gehabt. Und das hat natürlich dann besser gepasst. Genau, und mit Ahmed selber bin ich ja nicht mega warm geworden. Also erstens war ja die Hitze abartig gewesen, wirklich. Also Ahmed, das habe ich erst näher herausgefunden, ist scheinbar einfach auch ein bisschen wärmer oder einen etwas wärmeren Ort auf Bali. Und also sage jetzt mal, es hat vielleicht 30 Grad angezeigt, was ja eigentlich noch völlig in einem normalen Rahmen ist und völlig okay. Aber das Ding ist eben, wenn die Luftfeuchtigkeit so enorm hoch ist wie hier auf Bali, also eben vielleicht bis auf 85%, dann sind eben dann 30 Grad, nicht wie 30 Grad in der Schweiz, sondern das fühlt sich dann irgendwie an wie 36 Grad oder so. Und darum, ja, sind eben 30 Grad in den Tropen sind wirklich sehr, sehr heiß. Und durch die hohe Luftfeuchtigkeit ist einfach so eine mega, so eine schwere Luft. Das ist wirklich mega dicke, erdrückende Luft. Gepaart mit diesen Düften, die hier auf Bali sehr stark sind. Also das habe ich in Sri Lanka nicht so erlebt. Da hatte ich wirklich das Gefühl, dort hat man noch ein bisschen die frischere Luft, aber auf Bali ist es wirklich extrem. Einerseits hat es ja überall die Warung. Warung sind ja die balinesischen kleinen Restaurants, die halt ja, so traditionelle balinesische Food hat. Und sie tun viel auch ein bisschen mit süssen Soßen kochen. Es hat ja zum Beispiel so eine Erdnusssoße, also so Satay heisst es, glaube ich, genau. Dann haben sie ja da ihre Reis- und Nudelgerichte. Da das Nasi Goreng und so. Und dort tun sie eben auch mit einer süßen Soße arbeiten. Also eben das Gefühl von diesen Warungs hat man schon grundsätzlich immer so einen süßlichen Duft von Essen, gepaart eben mit dieser abartig heissen Luft. Plus, was noch dazu kommt, ist die Räucherstäbli. Weil die Balinesen brauchen ja sehr viele Räucherstäbli aufgrund vom Glauben. Also das ist ja wirklich extrem. Also Bali ist extrem prägt vom Glauben. Ich habe ja gemeint, Bali ist buddhistisch, aber das stimmt gar nicht. Bali ist ja hinduistisch, aber eben nicht hinduistisch, wie sie in Indien sind oder im Norden von Sri Lanka, sondern sie haben ihren eigenen Hinduismus, quasi der Hinduismus vermischt sich quasi mit der balinesischen Kultur, sehr viel mit Naturgeistern. Ja, also, und die Insel ist halt sehr von dem geprägt, es hat überall Tempel. Und die Tempel, die sind oftmals aus eher dunklem Stein gemacht. Also ich habe das Gefühl, dass Bali schon auch eher einen düsteren Vibe hat. Also es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wo, aber durch die Tempel, die überall sind, in den dunklen Tönen, ja, hat es schon so ein bisschen eine Schwere. Und dann sind auch überall die Statuen, die ja fast so ein bisschen wie Monster, halt aus dem Hinduismus. Also sind eher so Figuren, die ein bisschen gefürchtig aussehen. Nicht so sympathisch. Und dann haben sie auch hier die Opfergaben, die sie jeden Tag rausstellen auf die Strasse. Dann tun sie so Körbli, so ganz kleine Körbli, die sie aus Palmblättern flechten. Dann tun sie dort Blümchen rein und dann tun sie dort noch Räucherstäbchen her. Und die sind halt einfach an jedem Ecke. Und dann hat man halt einfach so diesen Duft. Ja, das Räucherstäbchen, dann das Essen und dann verbrennen sie halt hier jeden Scheiß. Aber ja, das tue ich dann später noch. Und das ist dann auch später ein Teil der Nachteile hier auf Bali. Aber ja, das zum Thema Glauben, dass einfach Bali, die Insel, ist extrem prägt vom Glauben. Sie haben ja dauernd irgendwelche Zeremonien. Sie haben vor kurzem Galungan gehabt. Das ist alle 6 Monate. Also ein Fest, wo sie dann aber mehrere Tage so Zeremonien haben und in die Tempel gehen. Dann haben sie so Umzüge auf der Straße, wo zum Teil die Leute als Monster irgendwie verkleidet sind. Und dann sind sie da mit ihren Instrumenten Musik machen. Also es ist ein riesen Ding und ich habe noch nie einen Ort erlebt, ja, wo einfach der Glaube und die Kultur so extrem gelebt und zelebriert wird wie hier auf Bali. Also das dünkt mir schon etwas Einzigartiges. Ob jetzt es gut oder schlecht ist, das wollte ich gar nicht bewerten, aber das ist einfach Bali. Und ich habe auch mal einen Balinese gefragt, wie das ist, weil ich weiss, dass im Hinduismus, im indischen Hinduismus, tun sie extrem viele verschiedene Götter anbeten. Und der Balinese hat mir aber erklärt, nein, sie tun eigentlich nur einen Gott anbeten, aber der Gott kann halt verschiedene Manifestationen haben. Also wie ein Gott, der verschiedene Gewänder quasi hat. Also, ja, und eben auch so die Natur ist auch ein extrem wichtiger Teil in diesem Glauben. Genau. Aber zurück zu meiner Ankunft in Ahmed. Ich bin ja dort auch mal den Strand abchecken und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich nicht gelustet, zum baden dort. Also ich bin bis jetzt noch nie im Meer in Bali. Ich bin, meine Füße waren im Meer gewesen. Aber der Strand in Ahmed ist dunkel, also es sieht echt noch cool aus, so ganz dunkel, so ein bisschen mystisch, halt auch wegen diesen Vulkanen, auf Bali gibt es ja 4 Vulkane. Aber das Wasser war ganz flach gewesen, weil wir es natürlich gewöhnt waren von Sri Lanka, dass es, ja, also in Sri Lanka hat es halt einfach Wellen. Und dort hätte ich mir ja manchmal gewünscht, dass es ein bisschen ruhiger wird, dass es ein bisschen gäbiger geht zum Baden. Und hier jetzt in Ahmed war es halt extrem flach gewesen. Und ja, zum Teil auch so ein bisschen dreckig irgendwie. Also nicht mal unbedingt so Plastik, aber halt da ihre Opfergaben, die sie überall haben. Und da die geflochtenen Körbli und die Blümli. Und das liegt halt dann einfach überall. Und das vertrocknet dann. Und dann irgendwann verbrennen sie es dann. Und das Zeug liegt halt einfach irgendwie überall rum. Ja, und es hat mich einfach nicht gelustet, zum reingehen. Und darum bin ich auch nicht gegangen. Und Ahmed ist ja eher ein Ort, wo man geht tauchen und wo man kann schnorcheln kann. Aber ich bin jetzt nicht auf Ahmed gegangen wegen dem Tauchen. Ich habe einfach gehört, es ist dort ruhig und ich wollte einen Ort, wo ich ankommen kann, wo es ruhig ist. Wo ich gewusst, ich gehe dann auf U-Boot. Und dort ist dann sicher auch ein bisschen mehr los. Und Gott tauchen bin ich nie in Ahmed. Es hat mir gar nicht gelustet. Und das war eben, wie gesagt, auch nicht der Grund gewesen, warum ich dort her bin. Ich habe ja sogar das Brevet. Ich habe das ja in Thailand gemacht, vor x Jahren. Und habe sogar auch die Lizenz dabei. Also da mein Und mein Büchlein, wo man all die Tauchgänge immer einträgt. Also ich hätte das Equipment da, wenn ich mal Lust hätte, zum tauchen. Aber ja, ich fühle es nicht. Ich habe auch Respekt davor. Es ist halt schon, also ich müsste wenden, müsste ich sicher einen Refresh-Kurs machen und ich müsste nochmal, ja, mega reinkommen. Aber das ist ja über 10 Jahre her. Und ich habe auch eine Situation erlebt mit Tauchen, die ein bisschen tricky war. Und seitdem habe ich mir recht Respekt vor dem Tauchen. Genau. Aber darum ist das für mich bis jetzt, hat es mich noch nicht wirklich gereizt. Ja, dann bin ich dann am Ahmed gewesen, habe nicht wirklich viel unternommen, weil es einfach brutal heiß war. Und dann habe ich eben auch Magenprobleme bekommen mit der Zeit. Also ich habe wirklich gemerkt, dass meine Verdauung irgendwie von Tag zu Tag ist schlechter geworden. Und dann irgendwann ist es wirklich richtig, richtig schlecht gewesen und ich bin wirklich flach gelegen und habe gedacht, oh Scheiße, jetzt habe ich so eine Bali-Belly verwutscht. Ja, das ist ja noch so bekannt, scheinbar, dass man, ja, wenn man so eine Magenverstimmung hat auf Bali, dann sieht man so Bali-Belly und einfach wegen diesen Bakterien dort und wegen der Umstellung, dass man einfach eine Magenverstimmung hat. Und ich habe gemeint, ich habe das. Und ich habe sogar einen Kollegen, der das mal hatte. Und der hat es richtig heftig gehabt. Also der hat gesagt, er hat noch nie etwas Schlimmeres erlebt. Er hat so brutale Magenkrämpfe gehabt, also so eine Bali-Belly. Das kann von einer leichten Magenverstimmung bis zu, ich glaube, wirklich unerträgliche Schmerzen und so gehen, also wirklich nicht, gar nicht lustig. Und ich habe gemeint, ich habe einfach ein Bali-Belly, ich leide abgeschwächte Form, es war nicht mega, mega schlimm gewesen. Also klar, es war unangenehm gewesen, aber es hätte schlimmer sein können. Und ich habe natürlich einfach dann mega darauf geachtet, ich habe gar nicht so Appetit gehabt, habe halt dann vor allem Reis gegessen und Bananen und Toastbrot, halt so die Sachen, die man so isst, wenn man ein bisschen schauen muss auf den Magen. Und es ist aber einfach nicht besser geworden. Und nach dem 5. Tag habe ich einfach mir so gesagt, hey, wenn es am nächsten Tag nicht besser wird, dann gehe ich einfach mal in die Klinik, das abklären. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht am nächsten Tag. Und dann bin ich mit der Desi. Die Desi ist sie, die im Hotel war, dort, als ich dort gearbeitet habe. Sie ist ein bisschen Mädchen für alles. Sie hat mich auch begleitet dann an meinem Geburtstag zum Coiffeur, um die Haare abzurasieren. Und ja, sie hat so viel gemacht für mich. Sie ist mir gerade Zeug holen, Medis holen in der Apotheke. Sie hat mir manchmal irgendwie Essen geholt. Und dann, als ich wieder ein bisschen mehr essen musste, habe ich mal Lust gekauft, Toastbrot und Avocado. Dann ist sie mir das Zeug holen im Supermarkt. Und sie ist eben auch mit mir dann zu dieser Klinik gekommen. Und dann bin ich in dieser Klinik angekommen dort. Und was mir zuerst positiv ist, aufgefallen ist, sie einfach mega schöne Mäntel an, also so die Kutten, die sie halt in den Spitalgängen haben. Aber einfach in den schönsten Farben. Es hat 3 verschiedene Farben gehabt und einfach richtig, richtig schön. Also da kann sich einfach die Schweiz eine Scheibe davon abschneiden. Wo auch schon in Sri Lanka, die Leute haben einfach ein Flair für Farben. Und dann der Polizist hat einfach eine mega schöne Uniform gehabt und allgemein die Leute, die Uniformen von diesen Hotels oder was auch immer, einfach immer richtig, richtig nice Farben und eben auch in dieser Klinik in Ahmed. Und dann bin ich rein und habe eigentlich relativ schnell habe ich zum Doktor können. Und ja, habe dann gesagt, was ich habe. habe natürlich schon vorgesorgt und habe vorher ChatGPT eine kurze Zusammenfassung geschrieben auf Indonesisch, dass ich dann nur das Text her habe, weil die Balinesen können ja da nicht immer mega gut Englisch. Und ich selber, ich kann ja schon Englisch, aber ja, ich meine, so die Begriffe, die braucht man nicht so im Alltag und da weiß ich dann selber dann auch nicht, so wie ich das ausdrücken kann. Dann habe ich mein Text schon vorbereitet und ihm gezeigt. Und dann hat er gesagt, ja, wir müssen eine Stuhlprobe machen, weil dann kann er dann mehr sagen, was es braucht, aber vorher kann man wie nichts machen. Und dann habe ich so gedacht, okay, ja gut, machen wir das. Und ich meine, jeder hat schon mal eine Urinprobe gemacht, aber eine Stuhlprobe, das war wirklich auch für mich jetzt eine Premiere gewesen. Und dann hat die mir da so ein Becher gegeben und dann habe ich so gedacht, okay, also muss ich das jetzt machen oder kann ich das Becher jetzt einfach heimnehmen und dann wieder bringen? Weil ich nicht unbedingt aufs WC müssen dort. Und dann hat sie gesagt, nein, kannst du es mitnehmen und dann bringst du es einfach wieder gefüllt. Ja, und dann bin ich mit dem Becherli auf jeden Fall heim. Und dann irgendwann am späten Nachmittag hatte ich nicht das Bedürfnis, aufs WC zu gehen. Dann habe ich das Becherli irgendwie gefüllt. Das war wirklich ja, sehr weird gewesen. Auf jeden Fall habe ich das dann irgendwie zustande gebracht. Und dann habe ich das Becherli mit meiner Stuhlprobe Desi gegeben, dass ich dann zurück in die Klinik bringen konnte. Und ich habe dann aber das Becherli, das war ja durchsichtig gewesen, und ich habe dann so ein Plastikbeutel bekommen, wo schon mein Name drauf gestanden. Und dann habe ich aber da meine Stuhlprobe zuerst wirklich so in WC-Papier eingewickelt und dann in das Säckchen da, wo ich gefunden habe. Das ist einfach sehr grusig, wenn sie dann das so sieht. Und dann habe ich die Stuhlprobe Desi gegeben und sie hat das in die Klinik gebracht. Und ja, dann habe ich etwa 3 Stunden später habe ich per WhatsApp den Bericht bekommen vom Labor, das läuft ja wirklich in Asien super gäbig und unkompliziert. Das ist wirklich super, das war schon in Sri Lanka so gewesen. Du gibst einfach deine Nummer für WhatsApp und dann schicken dir alle Arztberichte und so dir das alles einfach per WhatsApp schicken. Ja, und dann habe ich am Abend, also so am späten Nachmittag, habe ich dann schon ja, mega schnell den Bericht bekommen. Dann habe ich so gelesen, also gelesen, ah, okay, irgendwie hat man die und die Bakterien festgestellt in meinem Darm, aber ihre normale Menge, nicht so, dass es Antibiotika braucht. Dann habe ich so gedacht, ah, okay, in dem Fall braucht es auch nichts. Dann habe ich so ein bisschen weitergelesen und dann haben sie so geschrieben, so, ja, aber wir haben Parasiten entdeckt. Irgendwie Arcaris, keine Ahnung, irgendwelche jungen Würm. Richtig grusig. Und dann haben sie mir gesagt, ich kann euch bei der Apotheke so ein entsprechendes Medikament holen. Also ich kann quasi die Nachricht zeigen in der Apotheke und dann wissen sie dann genau, was sie mir müssen geben. Ja, nein, so, also ich hatte schon ein bisschen einen Schock gehabt, also gedacht, fuck, ich habe Parasiten, ew. Also so grusig, da ist irgendetwas in meinem Magen, das einfach lebt und da einfach so irgendwelche so Würmchen oder so, hey, einfach eine Party in meinem Magen und vermehren sich und es hat dann einfach alles so viel Sinn gemacht, weil logisch ist es nicht besser geworden und es hat dann auch wie Sinn ergeben, dass einfach meine Verdauung einfach so langsam schleichend ging, ist schlechter geworden. Weil wenn man ja irgendetwas Falsches gegessen hat, dann wäre es vielleicht so, okay, scheiße, man isst etwas Falsches und dann hat man wirklich gerade akut Magenproblem. Aber bei mir ist es ja wirklich so schleichend gekommen und es hat dann einfach auch so viel Sinn gemacht, weil ich Parasiten habe, genau. Und dann, sobald ich das gewusst habe, ich sofort zur Apotheke gewählt. Zum Glück hat die Apotheke so lange offen. Und dann bin ich mit dem Besitzer vom Hotel, bin ich dann zur Apotheke gefahren und habe dann die entsprechenden Medikamente können kaufen. Es ist so, einfach so ein Entwurmungsmittel, also im Prinzip so ein Entwurmungsmittel, wo man einfach halt in der Schweiz den Hund oder Katzen gibt, so in diesem Stil. Also ich bin quasi entwurmt worden. Und dann die Tabletten müssen am Abend einfach vor dem Schlafen, einfach sicher so, dass ich dann nichts mehr esse, nachdem dass ich die Medis nehme und ja, dass es einfach die Viecher abtötet und rausschafft. Ja, das habe ich dann gemacht. Genau, und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist meine Verdauung wieder gut, aber es hat jetzt schon noch recht Zeit gebraucht, bis sich das wieder normalisiert hat und es kann halt auch ein bisschen dauern, weil das ist natürlich mega, es war mega die Strapazen für den Magen. Und ich habe einmal noch ein bisschen scharf gegessen und es hat meinem Magen gar nicht gut getan. Also ich darf schon noch ein bisschen darauf achten, dass ich ja, ein bisschen schauen, was nehme ich zu mir. Also Alkohol trinke ich ja sowieso nicht. Und dann auch ein bisschen darauf geachtet, dass ich vielleicht nicht zu viel Kaffee trinke, weil Kaffee, Koffein ist ja auch eher, ja, ein bisschen, es tut ja auch den Magen eher, oder die Magenschleimhaut eher reizen. Und ja, auf so Sachen habe ich dann einfach auch geachtet. Und was jetzt krass ist, ich hatte ja Parasiten und gleichzeitig hatte ich Kopfläuse auf dem Kopf. Also einfach zeitgleich, aber die Kopfläuse, die hatte ich ja schon von Sri Lanka. Und ja, es ist einfach richtig grusig. Und dank dem, dass ich mir ja die Haare abrasiert habe, ich das dann auch herausgefunden, dass ich so Kopfläuse habe und konnte dann auch das entsprechend behandeln. Das habe ich ja eigentlich, wie habe ich das gemerkt? Also einfach, nachdem ich meine Haare rasiert habe, ein paar Tage später habe ich das gemerkt, aber dann, als ich das gemerkt habe, habe ich ja die Parasiten auch schon gehabt, und dann war meine Verdauung auch schon komisch gewesen. Also einfach zeitgleich habe ich einfach Parasiten gehabt und Kopfläuse. Das ist einfach schon richtig grusig. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann entsprechend ein Shampoo gekauft und habe dann auch das behandelt und habe da, ja, etwa 10 so Viecher aus meinen Haaren rausgeholt. Also richtig, richtig grusig, aber zum Glück ist es gäbig gegangen mit meinen ganz kurzen Haaren. Mit langen Haaren wäre es, glaube ich, recht mühsam gewesen und wahrscheinlich, wenn ich immer noch lange Haare hätte, hätte ich auch jetzt immer noch Kopfläuse und hätte es auch gar nicht wirklich gemerkt. Und die haben sich so gut versteckt, das habe ich gar nicht gemerkt. Und es hat auch, wenn ich andere Leute habe gefragt, hey, habe ich irgendetwas auf meinen Haaren? Also es hat noch nie irgendjemand Tierli entdeckt. Die haben sich einfach sehr, sehr gut versteckt auf meinen Mähnen. So, meine Damen und Herren, und jetzt wäre ich auch an dem Punkt angekommen, wo ich eigentlich vorher schon alles erzählt habe. Darum habe ich das Gefühl, ich bin schon ewig am Labern. Dabei habe ich dann erst wieder angefangen. Ja. Aber weiter geht's, wo sich dann mein Magen ein bisschen erholt hat, oder wo ich eben die Parasitentabletten nehmen konnte, habe ich dann, sobald ich mich ein bisschen besser gefühlt, bin ich dann auf U-Boot gegangen, wo ich eigentlich schon lange weiter wollte. Aber ich bin halt ein bisschen, ja, einfach ein bisschen festgehockt in diesem Ahmed wegen meinem Magenproblem. Und dann bin ich auf U-Boot und hatte dort auch eine Unterkunft gebucht. Wo, eigentlich habe ich gemeint, es hat eine Küche. Es hat auf Airbnb jetzt geheißen, es hat eine Küche, aber es hat keine Küche gehabt. Es ist einfach eine Unterkunft gewesen. Also einfach ein Zimmer. Es war einfach ein Zimmer gewesen, sehr zentral und die Poolumgebung, die Landschaft, also der Garten war mega, mega schön und mega gepflegt. Das Zimmer selber, ja, das Bett war bequem gewesen, aber es hat zum Beispiel nicht mal einen Spiegel im Bad und ich denke einfach so, ja, I'm sorry, aber ein Spiegel ist so ein Grundbedürfnis von jeder Frau. Es hat dann so einen mega kleinen, halb kaputten Spiegel auf dem Balkon und ich konnte dann irgendwie im Bad herstellen, aber das war auch nur so provisorisch gewesen, man konnte den nicht aufhängen. Und als ich mich mal geschminkt habe, auf dem Balkon und der Spiegel so draussen hergestellt und dann ist ein Windstoß gekommen und dann ist der Spiegel zerbrochen. Dann hatte ich keinen Spiegel mehr gehabt und dann habe ich vom Besitzer vom Hotel, der wohnt auch dort, und der hat mir dann von seinem Zuhause einen Spiegel gegeben, einen, den ich aufhängen konnte, aber einfach auch nur einen mega kleinen, also ja. Und ich finde einfach einen anständigen Spiegel, am liebsten auch einen Ganzkörperspiegel im Zimmer, das finde ich einfach gäbig. Ja, auf jeden Fall war es so ein bisschen schimmelig und ich einfach gewusst, ja, es ist jetzt sicher auch nicht der Ort, wo ich bleiben will. Und dann bin ich ja auch gezügelt nach etwa so 5-6 Nächten. Jetzt bin ich da ein bisschen außerhalb von U-Boot, also es ist immer noch U-Boot. Ich wollte einfach unbedingt einen Ort, wo ich eine Küche habe. Und hier habe ich jetzt eine Küche. Aber ich muss einfach auch sagen, dass die Küche einfach immer super, super schlecht ausgestattet sein, also besitzen. Also, ich hatte irgendwie so vom Feeling her nicht das Gefühl, dass ich hier lang bleiben will. Ja, es ist einfach, man hat einfach nur so ein Zimmer, es ist eigentlich schön. Es ist aber auch relativ warm drinnen. Ich habe zwar eine Klimaanlage, aber wenn man eine Klimaanlage laufen lässt, dann ist halt einfach Gefahr, dass man sich verkältet. In der ersten Nacht habe ich die Klimaanlage laufen, dann bin ich mit einem Kratzen im Hals und mit einer verstopften Nase aufgewacht, darum tue ich jetzt die Klimaanlage sehr dezent einsetzen. Und dann hat hier auch relativ viele Leute. Also, es ist halt dann mehr so in ein Quartier eingebettet, wo viele Einheimische leben und die verbrennen halt einfach jensten Scheiß. Und dann habe ich zum Teil wirklich so einen leichten Rauchgeschmack im Zimmer, der einfach grusig ist. Und die Küche, Charakter so draussen. Es hat so, eigentlich wäre sie noch so herzig, aber es hat zwei kleine Pfändchen, es hat eben zwei Tauer, es hat zwei Löffel und es hat so ein ganz kleines Holzschnittbrett und einen Schnitzer. Aber es hat zum Beispiel nicht mal Gläser, eine Gabel, nein. Also es bedeutet einfach, ich müsste da definitiv die Küche ein bisschen ausstatten, für die sie auch kochen kann. Und logischerweise müsste ich auch Lebensmittel kaufen und Gewürze und ein paar Soßen und so. Und es macht jetzt halt wie keinen Sinn, meine Küche da auszustatten, wenn ich wie fühle, okay, hier wollte ich gar nicht unbedingt das länger bleiben. Und ich habe sowieso allgemein das Gefühl, dass ich eigentlich lieber ein Zimmer würde mieten in einer Villa mit ein paar anderen Leuten. Weil es ist auch so ein bisschen einsam, es ist auch so ein bisschen langweilig. Ich hätte super gerne auch ein bisschen Leute um mich. Und wenn man halt ein Zimmer in einer Villa kann mitmieten kann, dann hat man halt auch einigermaßen anständige grosse Küche. Man hat ein Wohnzimmer mit einem Sofa. Ja, wo sonst hat man halt einfach immer nur so einen Raum. Und in diesem Raum passiert einfach alles. Also da lebt man, da schlaft man. Hier habe ich noch so ein kleines Tischli, wo ich etwas dran arbeiten könnte, aber es sieht auch recht unbequem aus. Von Höhe. Und dann habe ich jetzt hier noch einen Kühlschrank im Zimmer und der ist halt manchmal auch, macht auch manchmal so störende Geräusche. Und ich möchte halt einfach auch keinen Kühlschrank in meinem Schlafzimmer. Ich sehe mich halt schon nach einem Schlafzimmer, wo einfach ein Schlafzimmer ist und Punkt. Und dann habe ich das Badzimmer und dann hat man eine Küche, die man brauchen kann, man hat ein Wohnzimmer. Ja, einfach so ein bisschen mehr das Gefühl von, das ist jetzt mein Zuhause und gerade so die Küche ist doch so ein Herzstück von der Wohnung und ja, da habe ich wirklich extrem stark das Bedürfnis, einfach auch selber zu kochen, wirklich so eine Küche zu haben, die einigermaßen gut ausgestattet ist und super ist und wo ich dann kann gehen, Essensvorräte einkaufen und wo ich frisch kann einkaufen und selber kann kochen und nicht jedes Mal, wenn ich morgen aufstehe und Hunger habe und denke, okay, in welches Restaurant gehe ich jetzt, wo gehe ich her, dass man immer irgendwo zuerst her muss, dass man mal etwas essen kann. Das ist einfach ein bisschen mühsam. Das klingt jetzt vielleicht für dich wie ein Luxusproblem, weil als ich in der Schweiz war, hat mich einfach die ewige Kocherei angeschissen und da wäre ich liebend gerne mehr auswärts gegangen. Aber wenn man halt fast immer nur noch auswärts ist, dann kann man das auch nicht gleich geniessen und dann ist es dann auch eher belastend und es fehlt einem einfach mal, ein Zuhause zu haben und daheim zu kochen und daheim selber Essen zuzubereiten. Vor allem merke ich hier auf Bali sind die Portionen sehr klein. Also ich habe, glaube ich, einmal einen Warung gegessen und ich gefunden habe, doch, das ist jetzt eine anständige Portion. Nein, ich muss mich korrigieren. In Ahmed hatte ich echt das Gefühl gehabt, dass es wie okay war von der Portion, aber jetzt hier in Ubud sind Portionen so klein, ich habe sogar ähnlich ein Pad Thai bestellt. Das ist ja thailändisch. Und ich habe einfach das gegessen. Ich dachte, ich habe immer noch Hunger. Ich habe dann nochmal eine komplett zweite Portion bestellt. Und das war natürlich dann zu viel gewesen, aber eigentlich alle Portionen sind so wie, ja, dass man so denkt, ja, ist jetzt ist fein, aber es wäre jetzt nice, dass ich einfach noch ein bisschen mehr hätte, weil ich einfach auch ein bisschen Hunger. Und ja, man muss einfach meistens dann nochmal etwas Kleines dazu bestellen. Weil eine komplett zweite Portion ist eben auch zu viel und das ist so ein bisschen mühsam. Ja, also die Portionen dürften definitiv grösser sein auf Bali besitzen. Ja, und ich würde sagen, jetzt gehen wir doch über zum Thema die Sonnen- und Schattenseiten von Bali. Und zwar, ich fühle ja Bali bis jetzt nicht so wirklich. Ich habe jetzt noch nicht so das Feeling von, oh mein Gott, I'm in Bali und es ist so krass und es ist so schön und ich könnte mir vorstellen, von hier zu leben. Also eigentlich eher so ein bisschen das Gegenteil, dass ich so ein bisschen denke, manchmal so, Simona, was machst du jetzt genau auf Bali? Wieso bist du jetzt genau hier? Also was findest du jetzt genau cool hier? Ja, und ich möchte das schnell ein bisschen erläutern. Und zwar, Bali ist ja mega am Hypen. Also, mega viele Frauen, die ich cool finde, die ich finde, die haben mega coole Werte, die haben einfach so Frauen, die ich einfach zu ihnen aufschaue, wenn man so sagen kann, die leben auf Bali und ich wollte einfach auch auf Bali kommen. Also Thailand oder Bali ist auch in der Auswahl gestanden. Ich habe mir auch ein bisschen mehr europäisches Flair gewünscht, weil halt so nach Sri Lanka und ewig Rice and Curry habe ich mir einfach so unter den Akzent ein bisschen mehr Auswahl zu haben, was Kulinarik anbelangt. Und ja, einfach so ein bisschen mehr das Gefühl, ein bisschen mehr europäisch grundsätzlich. Und eben Thailand ist auch viel zu heiß im Moment. Das ist ja wirklich abartig, obwohl Thailand ist meine absolute Lieblingsküche in Asien. Also, I love Thai Kitchen. Und ja, aber es ist viel zu heiß und auf Bali ist es angenehmer vom Klima im Moment. Und darum ist für mich klar gewesen, okay, ich gehe auf Bali. Plus meine ehemalige Nachbarin Fatima, die lebt in Indonesien. Nicht auf Bali selber, aber auf Gili Trawangan. Und ich habe eh gedacht, es wäre mega, mega nice, wenn ich sie mal besuchen könnte. Und ja, das hat auch noch für Indonesien gesprochen. Und ich wollte einfach für mich herausfinden, so, ist Bali worth the hype? Ist es wirklich auch für mich ein Ort, wo ich sagen kann, hey, ich kann mir wirklich vorstellen, hier zu leben? Oder ist es einfach nicht für mich? Ja, und bis jetzt habe ich wirklich das Gefühl, es ist nicht für mich. Aber ich kann verstehen, warum das Leute hier gerne leben. Und zwar einerseits zu essen. Also es gibt halt an diesen Orten, wo bekannt sind, wo beliebt sind, eben so Ubud, Canggu, Uluwatu, einfach an diesen touristischen Orten gibt es halt einfach eine mega, mega Auswahl an fancy Restaurants und Coffees. Also du musst halt das schon ein bisschen wissen, wo, aber ja, es gibt halt mega, mega viele feine Restaurants und mega gute Qualität, mega feines Essen und vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich mega gut. Ich habe in Canggu letztes Mal bin ich go italienisch essen und es ist einfach so fein gewesen. Also auch wieder da, der Hauptgang, habe ich mir so gedacht, ja, dürfte jetzt auch wieder ein bisschen grösser sein. Ich hatte immer noch Hunger und ich habe dann noch eine Vorspeise bestellt nach dem Hauptgang. Aber es ist einfach so göttlich gewesen und der Preis ist, ja klar, ich meine Bali, Asien allgemein ist sicher vor 5 Jahren viel, viel günstiger gewesen. Es ist überall auf der Welt ist es teurer geworden. Aber im Vergleich zur Schweiz, und wenn man schaut, dass man für eine Qualität bekommt hier auf Bali, finde ich es völlig gut und günstig. Also eben, das ist sicher ein Vorteil, dass man einfach mega fein kann gehen essen und das zu mega fairen Preisen. Dann der zweite Punkt ist, Wellness und Spa-Treatment, die man halt überall haben kann. Also in Bali gibt es mega viel Massage, Wellness und einfach auch brutal günstig. Also wenn man ein bisschen in einem besseren Hotel in ein Spa geht, dann ist es teurer, aber es gibt ja überall, wenn man so der Straße entlang läuft, hat so kleine Spa-Orte und dort sind einfach überall. Ja, also es ist mega gut und mega günstig. Also eine Ganzkörpermassage, eine Stunde, kostet keine 10 Stutz. Ja, also es ist halt mega günstig. Mega, mega günstig. Und man kann auch Pediküre und Maniküre und jenste Beauty, Face-Treatments. Es gibt halt alles. Es gibt alles und es gibt alles in günstig. Und die Leute sind wirklich mega, mega nett und machen es wirklich auch gut. Es ist sehr professionell, wie sie es machen. Und das ist definitiv auch ein Vorteil. Also ich selber, ich finde es natürlich cool, dass ich die Massage nutzen kann. Und ich habe mir einmal so ein Gesichtstreatment gegönnt. Das habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Ich war noch nie bei einer Kosmetikerin in der Schweiz. Aber ich habe dann wirklich gefunden, das jetzt mal ausprobieren, weil es ja so günstig ist. Dann hat die mir das Gesicht gereinigt und ein Peeling gemacht und massiert und eingecremelt. Und es war mega, ja, es war mega angenehm gewesen. Und würde ich sicher noch öfters machen. Pediküre, Maniküre brauche ich eigentlich nicht, weil ich ja nicht mal mit Zehennägel streichen. Aber eine Pediküre habe ich mal gemacht, hat mir da ein bisschen meine Nägel gefeilt und so. Das ist ja auch ganz nice. Aber sage es mal für Leute, die gerne ihre Wimpern machen oder eben auch gerne ihre Nägel und so, gegen Farbig haben und so. Das ist ja definitiv ein Paradies und mega günstig. Das ist definitiv ein Vorteil. Und das Dritte ist, es hat auch mega viele schöne Boutiquen. Also klar, es gibt auch Läden, die völlig nicht meinem Stil entsprechen und die so ein bisschen Ramsch verkaufen. Das ist aber überall. Aber es gibt halt unglaublich viele schöne Boutiquen und alles ist einfach designed und made hier in Bali. Und ja, ich habe auch schon mega viele schöne Sachen geshoppt und zum Teil günstig, zum Teil auch ein bisschen teurer. Aber dafür habe ich einfach mega, mega Freude dran. Und Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man weiss, dass die Sachen, die man hier kauft, die sind wirklich hier selber auf der Insel hergestellt worden. Hey, und wenn ich ehrlich bin, bevor ich jetzt weiterrede, ich habe so das Gefühl, ich mag gar nicht mehr reden. Ich habe ja schon, jetzt sind es 35 Minuten und vorher habe ich auch schon eine Viertelstunde geredet und es ist jetzt mittlerweile 10:15 und ich bin von der Zyklusphase her bin ich jetzt gerade bei diesen Tagen unmittelbar nach dem Einsprung, wo ich so mein Energieteuf habe. Und ich merke jetzt gerade, ich habe noch so viele Themen aufgeschrieben, die ich eigentlich gerne möchte besprechen. Aber ich glaube, ich erlaube mir jetzt einfach, jetzt noch die Sonne- und Schattenseite von Bali zu beenden und dann die restlichen Themen in einer separaten Podcast-Folge aufzunehmen. Genau so mache ich das. Ist ja eigentlich nämlich auch noch cool, weil dann ist die, sonst würde die Podcast-Folge viel zu lang werden und ich kann die nächsten Themen, die mir genauso wichtig sind, kann ich dann mit neuer Energie, vielleicht sogar schon morgen, kann ich das dann so aufnehmen. Is it a deal? Deal. Okay, weiter geht's. Wenn Sonnenseite vielleicht noch schnell, ja, man kann natürlich auch schöne Unterkünfte haben hier auf Bali. Es gibt viel fancy, wie es fancy Restaurants und Cafés gibt, gibt es auch viel fancy Unterkünfte. Je höher das Budget, desto cooler kannst du natürlich auch, desto cooler ist das, was du kannst leisten. Ich sage jetzt mal, wenn man hier lebt fix und wenn man auch ein Einkommen hat, wenn man hier arbeitet, also wenn man online irgendein Business hat und Geld verdient oder wenn man remote kann arbeiten und keine Ahnung, seine paar tausend Stutz verdient jeden Monat, dann kann man sich ja mega easy etwas leisten für 1'000 Franken im Monat zum Beispiel. Was man ja in der Schweiz auch super schnell würde zahlen und für 1'000 Franken im Monat kann man sich halt einfach etwas mega, mega Schönes leisten. Das ist jetzt leider noch nicht mein Budget für eine Unterkunft. Ich will natürlich nicht so viel Geld ausgeben, nur für zu wohnen. Das würde natürlich komplett anders aussehen, wenn man jetzt eben, wie gesagt, mehrere 1'000 Franken schon würde verdienen pro Monat. Aber ja, das ist sicher auch etwas Cooles, dass man sich einfach eine Villa kann mieten oder eine Villa kann teilen mit anderen Leuten und etwas, was ja, dann mega schön ist, mit eigenem Garten, mit eigenem Pool, mit einer schönen grosstugigen Küche, mit einem schönen Living Room. Das ist sicher etwas, was auch cool ist hier auf Bali. Und es gibt halt auch eine riesen Auswahl. Es gibt halt einfach durch das, dass der Tourismus so brutal ist hier. Und dass sie bauen wie gestört, gibt es halt einfach auch extrem viel Auswahl an Unterkünften. Ja. Ich glaube, das sind für mich die Vorteile auf Bali. Ich würde jetzt mal sagen, ja, wenn man sich für spirituelle Themen interessiert, gibt es sicher hier auch ein riesiges Angebot, was das anbelangt. Jetzt gibt es hier ein Ubud oder Yoga. In Ubud gibt es ein riesiges Angebot an Yoga, wenn man das gerne hat. Also das ist sicher etwas mega Tolles auch, genau, in Bali. Und ja, kommen wir doch jetzt noch zu der Schattenseite von Bali, wo ja leider genauso präsent sind, zumindest für mich. Und ich würde mich halt als sehr feinfühlige und sensible Person beschreiben. Und darum merke ich vielleicht so Sachen auch mehr. Und andere stört es jetzt vielleicht weniger, aber mich stört halt. Und zwar ist Nummer eins, ist einfach Verkehr. Also der Verkehr auf Bali ist einfach des Todes. Ich sage jetzt mal, wenn man, es gibt sicher auf Bali noch ruhigere Orte, logisch, aber ja, du willst ja gleich an einem Ort sein, wo etwas läuft, wo du ein kleines Angebot hast, wo du dich vielleicht mit anderen Leuten kannst vernetzen kannst und das sind halt näher so die Orte, Ubud, Django, Region und ja, da ist der Verkehr wirklich einfach schlimm. Also ja, es ist wirklich nicht mehr lustig. Es ist wirklich nicht mehr lustig. Es ist ein extremer Lärmpegel. Man kommt zum Teil mega nicht vorwärts, mega Stau. Und das habe ich so in Sri Lanka nie erlebt. So extrem. Und Sri Lanka ist ja auch im Süden am Boomen. Und der Tourismus hat sich in den letzten Jahren extrem verändert. Aber es ist nie so schlimm gewesen. Ich konnte immer fahren. Ich konnte immer fahren. Und ich habe bis jetzt noch keinen eigenen Roller gemietet hier auf Bali. Das wollte ich dann definitiv noch machen. Ja, genau. Aber ja, es ist einfach mühsam. Genau. Und einerseits der Lärm, andererseits man kommt halt zum Teil einfach mega nicht vom Fleck. Und drittens einfach auch die hohen Abgase gepaart mit dem, was ich vorher schon erwähnt habe, mit der schlechten Luft. Ist einfach wirklich übel. Und zum Thema, also jetzt muss ich gleich noch einen kurzen Einschub, einen kurzen Einschub machen. Wobei, nein, das mache ich dann noch am Schluss. Okay. Ein weiterer Nachteil ist eben die Luft. Die Luftqualität, das habe ich auch schon erwähnt. Eben. Die Hitze, das ist ein Thema. Es ist, wir sind in den Tropen, es ist heiß, das ist jetzt kein Negativpunkt. Aber Räucherstäbli, Abgas und sie verbrennen halt. Also, das ist halt allgemein in Asien ein bisschen das Problem. Das war in Sri Lanka auch schon so, gewesen, dass sie zum Teil einfach das Zeug verbrannt haben. Aber hier jetzt in Bali, denke ich, sind noch viel extremer und sie verbrennen halt einfach auch jenes Scheiße, zum Teil einfach auch Plastik. Und wir sind dann irgendwie so, keine Ahnung, Cola-Fläschchen verbrennen, hast dann auch so einen grusigen, süßlichen Duft in der Luft und ja, das ist einfach grusig. Das ist einfach, das habe ich jetzt hier erlebe ich das extrem, die komischen Düfte in der Luft hier auf Bali. Und das ist jetzt etwas, was mich persönlich stört. Seit ich auf Bali bin, habe ich jetzt ein paar Mal so eine richtig reine, frische Schweizer Luft vermisst. Da bin ich ganz ehrlich. Und dann das Thema Wasserqualität. Wasserqualität ist auf Bali auch für den Arsch, wirklich. Man muss mega gut aufpassen mit Wasser. Ich glaube, das ist auch mit der Grund wegen dem Bali-Belly. Also da ja irgendwie nicht kann, aber ich glaube, man muss einfach mega aufpassen, wo einfach die Wasserqualität enorm schlecht ist. Ich esse zum meistens auch keine Salat, wo ich so denke, man weiß halt nicht hundertprozentig mit Wasser, dass sie das irgendwie waschen. Und darum esse ich lieber gekochte, warme Sachen. Das ist etwas, was ich dich sicher beachte. Und die Wasserqualität, eben auch das Meer. Ich bin ja noch nicht im Meer gewesen, so richtig, aber ich habe vor ein paar Tagen ich einen Typ kennen in einem Restaurant. Ein Österreicher, der hier auf Bali ist, zum Surfen, oder einfach in Indonesien. Und er hat gesagt, er muss jetzt gleich eine Surfpause einlegen, weil er ja, mega Ohrenschmerzen hat und er muss auch Antibiotika nehmen. Und er hat aber gesagt, das sei hier auf Bali normal, das sei auch bekannt unter den Surfern, dass nach ein paar Tagen Surfen, dass man Probleme bekommt mit den Ohren und viele eben auch Bali-Belly, weil die Qualität vom Wasser so schlecht ist. Und einfach so denkt, what the fuck? Nicht mal nur das Wasser, das aus dem Hahn kommt, sondern einfach das Meer. Weil einfach die Flüssli, die so dermaßen verschmutzt ist und alles geht ins Meer. Und stellt euch das mal vor. Also, ich hab wirklich einen Schock gehabt. Und ich finde, das ist halt richtig krass. Und es ist auch so ernüchternd. Und ich finde einfach, ja, Bali, I don't know. Also, das Problem mit dem Köder und mit der Qualität vom Wasser und so, es ist ja grundsätzlich in Asien oder auch in verschiedenen Ländern, auch in Südamerika. Es ist ja überall ein das Problem. Aber ich finde halt, hier auf Bali ist es halt enorm. Es ist wirklich extrem. Und ich finde einfach, ich verstehe, man kann sich hier auf Bali ein schönes Leben einrichten, wenn man fancy Villen kann mieten, in fancy Restaurants kann gehen essen, wenn man so ein bisschen seine Community hat, mit seinen Leuten, die hier leben. Ja, wenn man vielleicht ein bisschen an einem ruhigeren Ort leben kann und nicht mit in Ubud oder Canggu lebt, zum Beispiel. Und dann hat es eben all die schönen Boutiquen, wo man sich kann einkleiden kann und so. Ja, ich verstehe es, dass man sich da definitiv durchaus ein schönes Leben kann aufbauen kann. Wenn man halt auch ein bisschen die Scheuklappen an hat und einfach die Gegebenheiten, dass einfach die Insel immer wie mehr zerstört wird durch den Tourismus. Ja, das kann man einfach auch ein bisschen ausblenden. Und ja, der letzte Nachteil noch, wegen dieser Bauerei. Ja, aber dass sie einfach. Also, das ist wirklich mein erster Eindruck gewesen, als ich auf Bali bin gelandet. Ich bin halt bei Tageslicht gelandet und mir ist einfach aufgefallen, krass, wie krass besiedelt das ist, wie krass bebaut das ist. So viel Dächli, die man hat gesehen, so viele Hausdächer, die man hat gesehen, die vom Flugzeug aus, einfach so die Dichte an Gebäuden, habe ich wirklich abartig gefunden. Und das bestätigt es halt auch. Es ist, ja, es wird immer wie mehr bauen. Also es nimmt kein Ende. Und die Balinesen sind halt da einfach auch ein bisschen, ja, dumm halt. Im Sinn von, die sagen halt auch nicht, ja, jetzt ist es wie mal gut. Die tun auch nicht so einen Stopp-Button drücken und sagen, hey, wir haben genug Hotels, wir haben genug Restaurants, wir haben genug Boutiquen. Es ist jetzt einfach mal gut. Es geht, es nimmt kein Ende. Es sind immer wie mehr Leute, die halt ihre eigenen Villen bauen. Und vor allem einfach auch für Profit zu machen. Es sind einfach auch mega viele Leute vom Ausland, die einfach investieren wollen, die Land kaufen, irgendeine fancy Villa draufstellen und die dann hochpreisig vermieten. Es ist halt einfach auch ein Business. Und es ist irgendwie auch mega traurig, dass einfach die Insel immer mehr einfach wirklich zerstört wird. Ja, und das ist meine ganz ehrliche Meinung zu Bali. Ich wollte jetzt nicht schon die Flinte ins Korn werfen und sagen, hey, ich wollte jetzt schon Bali verlassen. Ich bin nach wie vor auf der Suche nach einem Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich vielleicht auch ein bisschen länger kann bleiben kann. Wo ich kann mir vorstellen, wenn ich ein schönes Zuhause finde und ja, ein paar coole Leute lernen kennen. Ich gehe ja auch in die Kirche seit letzten Sonntag und solange ich hier umgebig bin, will ich jetzt auch jeden Sonntag mal in den Gottesdienst. Ja, wo ich es irgendwie schön finde. Und sicher das etwas ist, was hier auf Bali cool ist. Es gibt halt auch so nebst mega vielen Spiris, sage ich jetzt mal, gibt es halt auch mega, ja, so Gemeinden und Church und so und mit mega vielen spannenden Leuten. Das ist sicher für mich jetzt noch ein Vorteil. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in einem Monat schon ganz anders kann aussehen kann, dass ich mich wohler fühle auf Bali, aber nichtsdestotrotz fühle ich halt nicht, dass ich da jetzt könnte leben oder dass ich da dauerhaft möchte leben. Und die Alternative, die ich im Moment für mich sehe, ist, dass ich vielleicht dann halt auf Lombok weitergehe. Und ich wollte dann eh noch die Fatima besuchen in Gili Travangan. Und das ist ja eine Insel vor Lombok. Das heisst, es würde wie auch Sinn machen. Und ich glaube, ich weiss halt, ich bin noch nie auf Lombok gewesen. Ich habe gerade vor kurzem, jetzt bin ich gleich wieder mega am Redenflow, mein Gott. Also, es macht definitiv Sinn, die zwei Folgen zu splitten, weil sie ist definitiv ist schon genug lang. Also. Ich habe gerade vor kurzem ein Bärli lernen können und sie ist mega reisebegeistert und sie hat gesagt, dass scheinbar auf Lombok eine komplett andere Natur ist als auf Bali, wo es da irgendwie so eine Grenze gibt, wo dann einfach so die Flora und die Fauna komplett anders ist und das habe ich nicht gewusst und das klingt mir auch mega spannend. Und ich glaube eben, die Flora und die Fauna auf Lombok ist glaube ich eher wie Australien, Neuseeland, nein, Australien so ein bisschen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber so etwas in dem Stil, was sie erzählt, habe ich auch gefunden und mega, mega spannend. Und es ist definitiv sicher noch weniger voll als Bali. Und darum wäre das so wie eine Alternative, dass ich halt, wenn ich Bali auch nach einem weiteren Monat gar nicht fühle, dass ich halt einfach sage so, hey, ich habe es versucht, aber es ist nichts für mich. Ja. Genau, das zu dem. Und was ich eben noch erwähnen wollte, abschliessend zum Thema Rollermieten. Ich habe mir vorgestern etwas kaputt gemacht bei meinem Rücken. Ich habe ja gezügelt und habe meinen Rucksack und so gepackt und bin dann zur Hauptstrasse für warten. Auf meinen Driver, der mich zur nächsten Unterkunft fährt. Und er ist dann gekommen, hat angehalten. Und dann habe ich meinen Rucksack, der am Boden ist gestanden, auflöpfen. Also habe ich das auch gemacht. Und habe halt so direkt aus dem Stand raus, habe ich den Rucksack so auch, also offensichtlich zurückartig gelüpft. Und dann habe ich genau in dem Moment gemerkt, ah, fuck, dann habe ich mir etwas kaputt gemacht. Also ich habe gerade einen mega Schmerz gespürt im unteren Rücken. Und ich habe sofort gemerkt, ja, das ist nicht einfach nur so etwas, was nach einer Stunde wieder vorbeigeht, sondern ich habe wirklich gemerkt, ja, das könnte doch einen Moment dauern, bis es wieder besser wird. Und ja, morgen gehe ich dann wieder auf Canggu. Ich wollte ja noch etwas kaufen in der Boutique und wollte in Gottesdienst um 4 Uhr. Und ich habe mich aber entschieden, dass ich gescheiter eben noch keinen Roller miete, weil ich bin heute mit dem Roller unterwegs war ein paar Mal, halt einfach mit einem Go-Check, erkläre ich nirgends, was es ist. Und ich habe gemerkt, das tut meinem Rücken gar nicht gut auf so einem holprigen Roller und darum werde ich mal mit dem Auto auf Canggu fahren. weil es einfach schonender ist für meinen Rücken und dann halt erst einen Roller mieten, wenn mein Rücken wieder ein bisschen besser ist. Genau. Und das schnell, Klammern auf. Klar, es scheisse mich jetzt mega an mit dem Rücken. Ich fühle mich wie 80. Aber ich glaube, es ist einfach etwas Muskuläres und ich glaube, es wird einfach auch, ja, dann wird er besser. Es braucht halt Zeit. Und dann habe ich auch so gedacht, hey, jetzt habe ich Kopfläuse gehabt und Parasiten gehabt. Und jetzt habe ich mit dem Rücken etwas und als wäre es noch nicht genug. Ich meine, ja, ist es schon genug. Also Strapazen. Ich glaube, das kann nur jemand nachvollziehen, der auch schon mal ist reisen oder der schon mal hat ein bisschen daheim gesucht, daheim sich hat gesehnt und halt so ein bisschen auf der Suche war nach dem. Es ist halt ermüdend, anstrengend, energieraubend, wenn man so ein bisschen homeless ist und nach etwas Neuem sucht. Man nicht so richtig ankommen kann. Das ist halt per se schon genug anstrengend für so ein sensibles Menschli wie für mich. Und das hat jetzt nicht unbedingt müssen sein mit dem Rücken. Aber auch da meine Learnings sind erstens nicht so ruckartig schwere Sachen lüpfen. Würde ich sicher nicht mehr machen. Und zweitens, ja, ich wollte unbedingt, also das habe ich eh als Ziel gesetzt, dass ich in ein Gym gehe, wenn ich dann irgendwo mal fix bin. Um einfach meine Muskulatur, meinen Körper zu stärken, weil ich überzeugt bin, wenn ich einen kräftigeren Körper hätte, dann würde so etwas auch viel weniger passieren. Und es ist ja allgemein mega gut und gesund für den Körper, es ist ja auch für das Mindset, für die mentale Stärke ist es ja auch gut, wenn man zu seinem Körper schaut und so seinen Körper ein bisschen stärkt. Das sind sicher die zwei Learnings, die ich mitnehme. Und dann einfach Practice Patience, also einfach wieder so ein Geduld üben. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, es schießt mich an, ich habe keinen Bock, dass jetzt ich einfach wieder warten muss und mich muss schonen, bis der Rücken besser wird und ich weiss nicht, wie lange dass es effektiv geht, aber was ich gleichwohl an mir feiern und an mir bewundern. Das habe ich nämlich auch schon dann, als ich dachte, als ich die Parasiten hatte und die Kopfläuse, ich bin nie ein Opfer überfallen. Ich bin nie, klar kann ich manchmal Momente, wo es sich wie schwer anfühlt, wo ich denke, boah, ist es anstrengend. Aber ich bin nie in die Opferrolle verfallen, dass ich so gedacht habe, oh nein, ich bin so ein armes Huscheli und dass ich mich da mega mitleide und gar nicht. Und das finde ich mega cool, dass ich dann jetzt so in die Opferrolle verfallen bin. Und ich habe tausend Gründe, warum dass ich in die Opferrolle verfallen und sagen so, boah, ich fühle mich nicht so und es ist schwierig und jetzt da mit dem Rücken und allgemein. Und ja, ich habe tausend Gründe, um in eine Opferrolle verfallen, aber ich bin es nicht und das finde ich super. Und ich habe mit meiner Schwester telefoniert und sie hat auch so gesagt, boah, wenn sie in meiner Situation wäre, dann wäre sie auch schon lange wieder heimgegangen. Aber ich bin dann die sagt, nein, ich bleibe jetzt da. Ich fühle es noch nicht zurück zu gehen in die Schweiz und ich akzeptiere, dass es jetzt vielleicht eine schwierige Phase ist. Es ist eine Übergangsphase, es ist eine Findungsphase. Man lernt extrem viel während dieser Zeit, aber ich fühle, es ist jetzt noch, es ist noch nicht Zeit für wieder in die Schweiz. Es ist einfach noch nicht Zeit. Genau. Das zu dem. Und was ich noch schnell erklären wollte, wie dass ich mich in dem Moment fortbewege, wenn ich eben gar keinen Roller miete. Es gibt hier auf Bali eine App, das nennt sich GoJack. Oder es gibt auch ein zweites, das nennt sich Grab. Oder Supergebig, das ist so eine App, da kannst du dich mal registrieren. Und dann kannst du dort ganz einfach einen Fahrer buchen. Da kann ich zum Beispiel angeben, dass ich also auf den Button klicken mit dem Roller, dass ich einen Roller mieten will oder einen Rollerfahrer mieten will. Und dann kann ich eingeben, wo ich herfahren will und den Standort, wo ich mich befinde. Und dann zeigt es mir den Preis an und dann kann ich drücken und dann tut es eine Fahrerumgebung suchen und dann geht es vielleicht so 5 bis 10 Minuten, bis ein Fahrer kommt. Und dann kommt da so einer mit einem Roller, mit einem Helm, dann gibt er den Helm und dann hockst du einfach hinten drauf und dann fahrt ihr an den Wunschort. Und dann ist gut. Und das kann, kannst du auch mit Autos machen. Das habe ich zum Beispiel gebucht, wo ich das Gepäck dabei hatte. Man kann sich auch Essen bestellen über die App. Und man kann einfach, also die Kreditkarte ist hinterlegt. Es läuft alles automatisch, die Zahlung. Und es ist halt mega günstig und mega gebig. Also ich bin jetzt heute bin ich etwa 4,5 Kilometer entfernt in so einem Kaffee, wo mir da meine Nachbarin empfohlen hat. Und es hat etwa 80 oder 85 Rappen gekostet, die Fahrt für her. Und dann hat nochmal für zurück, nochmal 85 Rappen. Und für morgen auf Django ein Fahrer ist ein bisschen teurer mit einem Auto, aber ich mache das mit dem Rücken zu lieb. Und das kostet für eine stündige Fahrt etwa 7,50 Franken pro Fahrt. Also Leute, wenn man aus der Schweiz kommt, ist das einfach literally nothing. Also von dem her mega gebig. Nichtsdestotrotz wollte ich, sobald mein Rücken gut ist und sobald ich einmal einen festeren Standort habe oder Wohnort, wollte ich unbedingt einen eigenen Roller mieten, weil das einem einfach nochmal ein anderes Gefühl von daheim und ein anderes Gefühl von Flexibilität schenkt. Wenn man nicht immer so auf einen Go-Check-Driver angewiesen ist, obwohl es ja schon mega, mega günstig oder mega gebig ist. Aber es ist gleich nochmal anders, wenn man auch so seinen eigenen Roller hat. Genau. Das wollte ich noch sagen mit dem Go-Check-App. Und falls du mir auf Instagram nicht folgst, weißt du vielleicht gar nicht, dass ich jetzt silbernes Haar habe. Ich habe jetzt Silver Hair. Ich bin vor ein paar Tagen zum Coiffeur. Ich wollte erstens wieder ein bisschen nachschneiden. Und zweitens wollte ich blond machen, um einfach mal schauen, wie das aussieht. Also ich wollte wirklich ganzes Haus kühlsblond. Es ist schlussendlich silbrig rausgekommen, aber ich nehme es mit Humor und finde es echt noch geil. Also es steht mir, ich kann es tragen. Ja. Und ich muss sagen, meine silbrige Haarfarbe passt ja gerade zu meinem aktuellen Körpergefühl. Ich fühle mich alt mit meinem Rücken, den ich gerade ein zerstört mit meinem Lüpp vor der Tasche. Und ja, das ist doch gerade ein guter Schlusssatz. Ja, liebe Grüße mit meinen silbrigen Haaren, mit meinem ladierten Rücken. Darfst sehr gerne mir positive Energie schicken, darfst sehr gerne für mich beten, für Heilung, dass es meinem Rücken bald besser geht und dass ich bald einen Ort finde, wo ich gleich zur Ruhe kommen kann. Ja, ich bete auf jeden Fall dafür, dass mir das gleich geschenkt wird. Und die nächsten Themen zum Thema Balance. Genau, Balance ist eine Dankbarkeit und Anspruch dürfen haben, dann mein Calling langsam, aber sicher in die Action zu kommen und meine Berufung zu leben. Und ja, genau, noch die Themen, die Sachen, die wo wir aufgeregt wegen dem Mann und wegen dem Typ da in Ahmed, der mich auch aufgeregt hat. Das ist etwas, was ich unbedingt noch teilen möchte. Aber das folgt in der nächsten Folge. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz liebe Grüße aus Bali und schön, dass du zugelassen. Bis zum nächsten Mal. Deine Simona.